Weißt du was, Andreas? Ich kann in die Zukunft schauen.
Nein.
Weißt du, warum?
Warum?
Ich glaube nämlich, dass wir heute einen Podcast haben werden mit zwei Andreas.
Und zweimal auf T.
Mit zweimal Andreas ST, wo wir ganz schön aufpassen müssen, dass wir uns nicht verhaspeln. Und ich glaube, es geht auch genau um dieses Thema, nämlich um Zukunft, um Gestaltung des Arbeitsplatzes. Begriffe wie Noffice, No Office, also ein Mashup aus No und Office werden eine Rolle spielen. Und wir werden uns heute mal darüber unterhalten, ja, was sind das so Trends in dieser Richtung? Was kann man umsetzen? Was ist vielleicht auch Quatsch? Wie können Unternehmen, gerade Mittelständische, dabei vorgehen?
Und ich freue mich einfach drauf, einfach mal den Blick mal ein bisschen zu weiten, mal wegzugehen von der rein technologischen Sicht, einfach mal mit jemandem zu sprechen, der sich einfach Arbeitsumgebung mal aus einem ganz anderen Blickwinkel anguckt, von der Zukunft aus gesehen.
Ja. Richtig, genau. Also dann kurz in die Zukunft geguckt und ich sage Film ab. Ich habe ja feststellen müssen, dass der Mensch im Allgemeinen dazu neigt, das haben zu wollen, was er nicht hat. Eine Freundin von mir, ihres Zeichens Lehrerin, meinte letztens zu mir, dass sie total neidisch auf mich ist, dass ich die Möglichkeit habe, Homeoffice zu machen. Eine andere wiederum, die standortbedingt nur Homeoffice machen muss, beneidete mich um die Möglichkeit, ins Büro gehen zu können. Also wie sieht denn nun die Zukunft des, in Anführungsstrichen, mobilen Arbeitens aus? Ist sie klassisch? Ist sie im Büro? Ist sie zu Hause? Ist sie hybrid? Und was bedeutet eigentlich der Begriff Noffice oder No Office? Und das besprechen wir heute mal mit dem CEO und Gründer des Zukunftsinstitut Workshop, Andreas Steinle. Hallo Andreas. Und jetzt muss ich aufpassen, wir haben zwei Andreas hier bei uns heute. Deswegen, das wird auch nochmal eine Herausforderung. Also Andreas Steinle, herzlich willkommen. Andreas Stieler natürlich auch, aber erstmal vorwiegend an dich. Hallo, herzlich willkommen. Und stell dich doch unseren Hörern und Hörerinnen einmal bitte kurz vor.
Ja, vielen Dank, Sandra, für die Einladung. Auch an dich, Andreas Stieler, den anderen Andreas. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Zukunftsinstitut Workshop und wir helfen Unternehmen dabei, ihre Zukunftsfitness zu verbessern. Das heißt, wir entwickeln mit ihnen zukunftsrobuste Strategien, dass sie sich gut für die Zukunft aufstellen. Wir unterstützen sie bei Innovations- und Transformationsprozessen. Und die Grundlage unserer Arbeit bilden dafür immer die Megatrends, also die großen Dynamiken des gesellschaftlichen Wandels.
Zukunftsfitness stark. Finde ich gut. Können wir gleich nochmal auch ein bisschen näher drauf einstehen. Kannst du uns kurz noch was dazu sagen, was das in Zukunftsinstitut ist und wie ihr vor allen Dingen auch arbeitet?
Ja, wir sind im Grunde ein Netzwerk aus Design-Thinkern, Ökonominnen, Designern, also wirklich mit einem sehr vielfältigen Hintergrund haben wir Menschen, die zusammenarbeiten und darüber hinaus auch noch ein sehr viel größeres Netzwerk von Menschen, die wir zum Teil dann auch für Projekte zusammenziehen. Was wir viel machen, ist, dass wir mit Management-Teams auf Trendexpeditionen gehen, um in Zukunft einzutauchen und von den Menschen aus der Praxis zu lernen, die Zukunft machen. Momentan natürlich viel das Thema künstliche Intelligenz. Da kann man viele Studien drüber lesen, man kann auch viele Bücher drüber lesen. Aber wenn man sich mit einem Menschen austauscht, der einfach die Algorithmen programmiert und Anwendungen in Firmen implementiert, dann kann man sich natürlich auf eine viel schnellere Art und Weise ein Bild verschaffen. Und darum geht's uns immer, also sehr praxisnah in Zukunft einzutauchen, mit den Menschen, von den Menschen zu lernen, die Zukunft wirklich auch ganz, ganz praktisch machen. Um von ihnen zu lernen und dann seine eigenen Zukunftsstrategien zu entwickeln. Und dann unterstützen wir eben die Unternehmen, für die wir arbeiten, in der Umsetzung dieser Zukunftsstrategie.
Meine Frage erstmal, mit welchen Fragen kommen eigentlich die Unternehmen, also eure Kunden, kommen die an euch ran? Geht es da vordergründig um zukünftige Produkte? Und ja, natürlich auch dabei die Frage, welche Rolle spielt dann auch so eine Gestaltung der Arbeitswelt? Also welche Oder hat sich da in der letzten Zeit hat sich da ein Trend entwickelt? Spielt das jetzt eine stärkere Rolle, eine weniger starke Rolle? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, also wir begleiten auch Innovationsprozesse, wo es dann um ganz konkrete Produkte tatsächlich geht, wie beispielsweise zuletzt für einen mittelständischen Hersteller von Backmischungen. Und da ging es tatsächlich, wie beeinflussen verschiedene Trends eben die Nachfrage im Bäckereiwarengeschäft. Also manchmal ist das auch so ganz konkret, aber das ist eher tatsächlich die Ausnahme. Sehr viel häufiger haben wir es mit Transformationsprozessen zu tun, wo beispielsweise ein Bankinstitut sagt, wir müssen agiler arbeiten, wir wollen uns flexibler aufstellen, wir müssen beweglicher werden. Könnt ihr uns dabei helfen? Wir haben zwar eine vage Idee, wie es aussehen soll, aber wie wir dorthin kommen, wissen wir noch nicht so genau. Und dann entwickeln wir gemeinsam mit den Managementteams dieser Unternehmen eben einen Fahrplan, was es braucht. Oftmals steht am Anfang wirklich dieses Eintauchen in Zukunft. Was gibt es überhaupt für Entwicklungen im Umfeld der Branche, im Umfeld dieses Unternehmens? Dann natürlich die Priorisierung, welcher dieser Entwicklung, welcher dieser Megatrends hat eine besondere Priorität? Was muss man in den Fokus nehmen? Und dann natürlich die Frage beantworten, was heißt das jetzt für uns? Wie können wir von diesen Entwicklungen profitieren? Wie können wir sie gestalten? Was muss sich ändern in der Art und Weise, wie wir selbst zusammenarbeiten? Brauchen wir dort neues Wissen, neue Methodiken, neue agile Arbeitsweisen? Wie kommunizieren wir es in die Organisation hinein? Und was heißt das dann vielleicht auch für das Büro, das wir haben, für die Orte, an denen wir zusammenarbeiten? Aber das ist dann ganz am Ende. Also am Anfang steht immer die Fragestellung, wie verändert sich die Welt? Was bedeutet das für uns? Wie wollen wir uns verändern? Und wenn wir ein Bild, eine Vision von der Zukunft haben, wie wir arbeiten wollen, wie drückt sich dies dann auch in Arbeitsorte und in Arbeitsbeziehungen aus?
Was heißt konkret Zukunft? Also wenn ihr über Zukunft sprecht, ist das ja, das kann ja von in einer Minute sein, in 20 Minuten, wenn wir unseren Podcast beenden, oder halt dann ein, zwei Jahren. Also habt ihr dann Zeithorizont oder ist das unterschiedlich für die einzelnen Unternehmen oder für die Kunden, die ihr betreut?
Also die meisten Kunden, Kundinnen, die wir haben, haben einen Zeithorizont von 2-3 Jahren, also die mittelfristige Zukunft. Die haben ein ganz gutes Bild, wie es nächstes Jahr aussehen soll. Sie haben einen Wunsch, wo sie in 3-4 Jahren sein wollen. Alles, was darüber hinaus ist, ist meist auch so weit weg gedanklich, weil wir natürlich auch in einer Zeit sehr, sehr großer Unsicherheit und Veränderung leben, dass es meist nicht so viel Sinn macht auf den ersten Blick. Aber wir versuchen schon, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch mal 10 Jahre in die Zukunft zu entführen, weil wir ansonsten uns schwer tun, tatsächlich radikale Veränderungen im Kopf zuzulassen. Also die nächsten 3-4 Jahre ist immer es ist ein bisschen anders, aber doch meist noch so, wie wir heute zusammenarbeiten. Und von daher machen wir ganz häufig tatsächlich den Schritt, gut, vergessen wir mal das, was heute und in naher Zukunft ist, 2035, was für radikale Veränderungen können wir dort einpreisen? Was bedeutet es, wenn die Hälfte der Belegschaft aus intelligenten Robotern besteht? Was bedeutet das dann? Und dann lassen wir eben andere Gedanken zu. Dann sind wir auch eher bereit, tatsächlich Veränderungen, die dann auch mittelfristiger Natur sind, eher zuzulassen.
Stell mir das dennoch sehr, sehr schwierig vor, also gerade in der dynamischen Entwicklung, in der wir uns heute befinden. Also wenn ich dran denke, ChatGPT konnte ich mir vor 5 Jahren kaum vorstellen. Deshalb an dich die Frage, wie geht ihr da eigentlich ran? Worauf basieren eure Annahmen? Wenn du jetzt sagst, die Hälfte der Menschen wird Roboter sein, mit denen ihr zusammenarbeitet, ja, worauf basierst du das?
Also zum einen gibt es natürlich unendlich viele Studien und Gartner ist ja auch so ein Prognoseinstitut, das davon eben ausgeht, dass im Jahr 2030 80% der Menschen mit smarten Robotern zusammenarbeiten werden. Im Jahr 2035 werden 10% der wohlhabenden Haushalte einen humanoiden Roboter bei sich zu Hause haben. Also das sind natürlich durchaus auch Prognosen, Studien, mit denen wir uns auseinandersetzen. Aber es geht auch niemals darum, jetzt eine exakte Prognose im Sinne, so wird die Zukunft aussehen, zu machen. Ganz im Gegenteil. Wir versuchen unseren Kunden zu sagen, keiner kann die Zukunft vorhersagen. Auch wir nicht, auch wenn wir Zukunftsinstitut Workshop heißen. Darum soll es auch gar nicht gehen, sondern es geht darum, ein Radar für Veränderungen im Unternehmen aufzubauen. Eine Offenheit dafür, die Veränderungen, die da draußen passieren, wahrzunehmen und sich immer zu fragen, was bedeuten sie für uns? Und ja, auch die KI-Experten haben nicht erwartet, dass es diesen Durchbruch mit ChatGPT von OpenAI gegeben hat. Also von daher vergessen wir diese Idee, wir könnten auf alles vorbereitet sein, was dort kommt. Beziehungsweise wir können schon vorbereitet sein, indem wir uns die Neugier ins Unternehmen, in die Organisation hineinholen. Wir können gut vorbereitet sein, indem wir uns als Organisation nach draußen öffnen, indem wir durchlässig werden, indem wir uns in Netzwerke begeben. Das sind die besten Strategien, um auf Unsicherheit gut vorbereitet zu sein. Aber trennen wir uns von den Gedanken, dass wir wirklich zukunftssicher vorhersagen können.
Ja, das ist auch, glaube ich, heutzutage sehr, sehr schwierig, ne, bei den Entwicklungen, die hier aufkommen. Von Tag zu Tag ist es ja manchmal auch etwas Neues, was kommt und worauf man sich einstellen muss. Aber wie du sagst, ich glaube, das Mindset, dort offen zu sein für diese Entwicklungen, die da kommen werden, ist schon mal der erste Schritt, um diese auch annehmen zu können. Ne, das ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig an der Stelle. Ich hatte am Anfang den Begriff N-Office. Du kannst es ja gleich nochmal, das ist N-Office. Genau, vielleicht kannst du uns dieses Mashup aus den beiden Begriffen einmal kurz näher bringen.
Ja, das ist eine Wortprägung, die eine Idee verdeutlichen soll, dass wir uns von diesen klassischen Gedanken eines Büros verabschieden. Arbeit kann und wird an den verschiedensten Orten stattfinden. Nicht nur im Büro oder im Homeoffice, sondern auch unterwegs, auch während Auszeiten, in den verschiedensten Konstellationen, weil wir leben ja in einer Wissensökonomie und unser Geist hört nicht auf zu denken. Und wir können nicht mehr sagen, wann und ob ein Mensch arbeitet. Auch ein Mensch, der auf dem Sofa sitzt, kann gerade Arbeit verrichten. Also wir sollten uns einfach von der Vorstellung lösen, dass Arbeit ein Büro braucht. Arbeit braucht Plätze, Orte. Orte werden nicht unwichtig. Wir brauchen Orte des Austauschens, Orte der Inspiration, Orte des Lernens, Orte von Impulsen. Und all das hat mit Arbeit zu tun. Aber damit verlassen wir diese Einengung von einem Büro als den perfekten Ort für Arbeit.
Aber wie gestaltet sich das, ich sag mal, wenn wir bei deinem Beispiel, deinem Kundenbeispiel bleiben, Produktionsunternehmen, dort hast du ja nun mal eine durchmischte Belegschaft, wo das überhaupt nicht möglich ist. Also sagt ihr dann, nee, das gilt jetzt nur für die x Prozent Personen, die eben am Rechner sitzen, die mobil arbeiten können, und für die anderen, die schauen dann in die Röhre, sage ich mal. Gibt's da andere Veränderungen, die auch mitnehmen können, die betreffen in der Hinsicht?
Also das wäre natürlich fatal, wenn das Ganze mit einer Art Zweiklassengesellschaft von Arbeitenden verbunden wäre. Und ich glaube, gerade in der Produktion tun sich aktuell besonders viele Veränderungen und auch radikale Veränderungen auf. Was wir durch digitale Technologien gerade sehen, ist, dass digitale Zwillinge von Fabrikanlagen entstehen, also die sozusagen in einer digitalen Parallelwelt in Echtzeit auch betrieben werden. Und dort werde ich natürlich auch Produktionsleitende haben, die vielleicht von zu Hause aus den Betrieb der Realproduktion, aber im digitalen Zwilling überwachen oder im Qualitätsmanagement auch von überall aus entsprechend Qualitätsmanagement-Aufgaben im digitalen Zwilling übernehmen kann. Also auch dort sehen wir durch digitale Technologien eine Auflösung des Ortes. Aber wir sollten es eben auch niemals schwarz-weiß sehen. Es ist natürlich auch ganz wichtig, die Luft in der Produktion zu atmen und zu verstehen, was da passiert. Also weshalb viele auch sagen, die Ingenieure, die müssen auch vor Ort sein, auch die Planer dieser Anlagen. Es macht keinen Sinn, hunderte Kilometer entfernt eine Produktion aufzubauen mit Produktionsmitarbeitenden, und dann haben wir Ingenieure, die das Ganze konzipieren und diesen 300 Kilometer weit von entfernt. Theorie und Praxis sind doch immer zwei verschiedene Welten. Und es lohnt sich nach wie vor auch in unserer virtuellen Welt tatsächlich in der Realwelt immer zu sein und dort einzutauchen und aufzutauchen, sodass wir eben auch sehen, dass sich neue Unternehmungen nach wie vor um interessante Orte, wie beispielsweise um die führenden Universitäten in München ansiedeln. Ganz bewusst, weil sie sagen, wir können das, was wir machen, nicht im luftleeren Raum machen. Wir können nicht rein virtuell arbeiten. Menschen infizieren sich eben nicht nur mit Viren, wenn sie vor Ort sind, sondern vor allen Dingen auch mit Ideen und mit Impulsen. Und deswegen haben wir die Kraft im Silicon Valley, weil es so ein kleiner, verdichteter Ort dieser Erde ist, wo Geist auf Kapital, auf Kultur und Vielfalt trifft. Und das macht das Silicon Valley so einzigartig. Und das würde nicht ohne diese physische Nähe auch funktionieren.
Du hast schon einige Faktoren genannt. Ich möchte auch gerne nochmal das Bild ein bisschen breiter machen. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, was mir eingeht, okay, die klassische Büroumgebung, ja, erscheint nicht mehr so funktional, schon heute in der heutigen Welt. Wenn ich jetzt zukünftig drüber nachdenke oder als Unternehmen drüber nachdenke, ja, wie soll ich denn jetzt meine künftige Büroumgebung gestalten? Welche Faktoren würdest du dir angucken oder welche Megatrends, welche Faktoren, wo würdest du reingehen? Was würdest du in euren Workshops, wo würdest du sagen, hier solltet ihr mal drüber nachdenken?
Das sind vor allen Dingen die Megatrends Individualisierung, Megatrend Konnektivität. Also wir sehen bei Megatrend Individualisierung, dass wir so ein hohes Maß an Individualität erreicht haben, dass diese Suche nach Gemeinschaft das aktuelle Sehnsuchtsprogramm ist. Ich habe letztens mal so eine Zahl aufgeschnappt, die lautete 21 Jahre, 4 Monate und 29 Tage. Das ist die Zeit, die ein Durchschnittsamerikaner vom Bildschirm verbringt in seinem Leben. 21 Jahre, 4 Monate, 29 Tage online. Und das ist schon ein wenig erschreckend. Und es macht etwas mit den Menschen. Es tut ihnen halt auch nicht gut. Wir sehen, dass die Einsamkeit wirklich massiv zunimmt, gerade unter den jungen Generationen. Also die über 60-Jährigen leiden viel weniger unter Einsamkeit als die junge Generation bis 30 Jahre. Von daher ist dieses Rauskommen, menschliche Beziehungen knüpfen, etwas absolut unerlässliches. Ja. Da kann essentiell. Und da kann natürlich der Ort des Arbeitens eine entscheidende Rolle spielen.
Man kennt das auch von sich selber. Ich hatte auch mal, bevor ich Kinder bekommen habe, komplettes Homeoffice gemacht. Und das war, ich hatte keine Kollegen oder Kolleginnen in Dresden sitzen, sondern die Firma saß damals in Berlin. Und ich habe dann auch zu meinem Chef gesagt, ich möchte bitte 2 Tage nach Berlin kommen dürfen, weil ich so einsam war und so alleine, wenn du den ganzen Tag nur mit dem Computer redest, das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. So viele Vorteile wie Homeoffice hat, reines Homeoffice kann auch wirklich dort zur Falle werden an der Stelle.
Ja, und wir bekommen eben auch nicht die Impulse und Anregungen, die wir im Sinne einer Offenheit benötigen, um zu begreifen, was um uns herum passiert. Ganz interessant, ich war auf dem Handelsplatz-Forum, wo es um den Future Workplace ging, und da stellte auch eine Verantwortliche von Schaeffler, also diesem Technologie-Produktionsunternehmen, Zulieferer, ihr neues Zentralinnovationslabor in der Nähe von Herzogenaurach, meine ich, ist das entwickelt worden, wurde kürzlich eröffnet vor. Und sie erzählte von dem wichtigsten Element dieses neuen Nofices oder Innovationslabores. Und das waren die Social Stairs, die sozialen Treppen, so nannte sie das. Also im Eingangsbereich riesige Treppen, wo Menschen sich hinsetzen können, wo Menschen aneinander vorbeilaufen, wo sie sich begegnen. Und das ist so ein kluges soziales Design, weil es Menschen zusammenbringt. Wir können Orte des Zusammenarbeitens so bauen, dass die Leute direkt auf den Fahrstuhl laufen und dann verschwinden in diesen Fahrstühlen und dann verschwinden sie in ihren Büroetagen. Oder es ist halt ein riesiges, großes Atrium, wo Menschen sich begegnen, wo Menschen sich gerne aufhalten, wo Menschen gerne ihre Zeit verbringen und vor allen Dingen, wo sie auf andere Menschen treffen und sich gerne mit diesen Menschen unterhalten. Das, glaube ich, wird so eine Hauptaufgabe für die Orte des Arbeitens in der Zukunft, dass sie soziale Kontakte motivieren und ein Umfeld schaffen, wo Menschen diese zufälligen Begegnungen eben machen. Also das Element von Serendipity einbauen, das Club der unerwarteten Entdeckung. Dafür steht dieser schöne Begriff der Serendipity. Und dafür braucht es ein soziales Design, was sich in Architektur ausdrückt, aber das Entscheidende ist nicht, dass es fancy aussieht, dass es bunt und lustig aussieht, sondern dass es Menschen zusammenbringt.
Aber es ist tatsächlich so, die Treppe erinnert mich auch an das Gymnasium meiner Tochter. Die ist in so einem neuen gebauten Gymnasium mit einer riesengroßen Vortreppe. Und das ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn man reinkommt. Und da ist es tatsächlich so, wie du das sagst, Andreas. Da sitzen die Schüler so in verschiedenen Gruppen, stehen da, sitzen da. Und das hat einen ganz anderen, man geht rein und hat so einen ganz anderen Zugang. Ja? Also man geht richtig gern rein. Und das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es neben dem sozialen Konnektivitätsaspekt, gibt es da noch andere Aspekte, zum Beispiel in der Art und Weise der Zusammenarbeit? Ändert sich da was? Siehst du da Veränderungen?
Wir sehen, dass die Arbeit generell sehr viel projektbasierter wird, sehr viel in wechselnden Teams auch zusammengearbeitet wird, in wechselnden Teamgrößen, über oftmals ja auch verschiedene Kontinente hinweg, sodass in diesem Fall natürlich es gar nicht anders geht, als digital zusammenzuarbeiten. Von daher spielt auch das eine große Rolle, wie wir diese digitale Zusammenarbeit verbessern können. Und das ist natürlich auch die Vision des begehbaren Internets, dass es eben nicht mehr der Zugang über ein Screen ist. Und wir alle, glaube ich, kennen dieses Gefühl von Zoom-Fatigue oder Teams-Fatigue. Also wenn wir 8 Stunden lang vor diesen Kacheln hängen, wie die Energie immer mehr aus unserem Körper hinausgeht. Und da wäre es natürlich wirklich eine riesige Verbesserung, wenn wir das Gefühl hätten, mit anderen Menschen in einem Raum zu sein. Dafür werden ja auch die Brillen entwickelt, um sozusagen diesen virtuellen Raum begehbar zu machen und sich so anfühlen zu lassen, als sei es ein realer Raum. Noch ist es halt sehr aufwendig, die Brillen sind teuer, die Menschen kriegen Kopfschmerzen, wenn sie sie tragen. Aber mit einer langfristigen Perspektive ist das natürlich durchaus eine reale Vision, an der gearbeitet wird und sich auch verwirklichen
Hast
kann.
Hast du Unternehmen, wenn wir gerade bei den VR-Brillen oder VR-Brillen sind, die das im Einsatz haben? Oder ist das wirklich noch reine Zukunftsmusik, dass das gerade im Moment eine nette Idee ist, aber eben, wie du gerade sagtest, sie sind schwer, den ganzen Tag so eine Brille aufzuhaben oder auch schon eine Stunde ist wirklich eine Herausforderung. Wir haben eine zu Hause, deswegen weiß ich das. Aber außer im privaten Bereich, begegnet dir das schon irgendwo?
Ja, also es wird vor allen Dingen für das Lernen im Bereich der Produktion eingesetzt, also wo es eben auch um sicherheitskritische Anwendungen von Anlagen geht. Da macht es natürlich Sinn, bevor ich das Kernkraftwerk in die Luft jage, dann mit einer VR-Brille schon mal die Handhabung probiert zu haben. Und ein konkretes Beispiel, bei Porsche wird es eingesetzt. VR-Brillen, die eben in der Produktion Menschen die Handhabung von Anlagen und Maschinen beibringen.
Und auch für Meetings oder nur zu Schulungszwecken?
Hier ist mir bekannt, zu Schulungszwecken. Ich weiß von einigen Marketingagenturen, die es auch für Kundenmeetings oder Kundenevents nutzen. Ich selbst hatte zwar letztes Jahr allerdings schon einen virtuellen Neujahrsempfang, auch im Metaversum, wo mir Anwendungen gezeigt wurden. Und dort wurde das Beispiel eines Kundenevents gezeigt, eines Pharmakonzerns. Man konnte dann mit dieser Virtual Reality Brille in den menschlichen Körper hineinreisen, zwischen die Blutbahnen, und konnte dann leibhaftig sehen, welche Elemente im Blut durch die Adern fließen. Das war sehr beeindruckend. Also man bekommt schon dann ein sehr viel intensiveres Bild von Dingen, die wir sonst nicht sehen würden. Und dort war es sehr überraschend, hat mich sehr, sehr mitgenommen. Es war beeindruckend. Aber nach einer Stunde ist dann halt auch gut. Also einen ganzen Tag fände ich es dann auch zu mühsam, in diesem Metaversum zu verbringen.
Und ansonsten bei Zusammenarbeit nehme ich jetzt einfach mit alles das, was uns das Fremdheitsgefühl rausnimmt, was uns natürlich näher zusammenbringt, technisch, das hilft schon weiter. Ich glaube, das ist ja auch das Thema, an dem viele Hersteller gerade arbeiten, von den Technologien.
Ja, das und natürlich helfen auch digitale Technologien, wenn es um die Buchung von Räumlichkeiten anbetrifft, einen Überblick zu bekommen, wer ist gerade im Büro, auch die Anzeige, wer im Büro ist vielleicht mit welchem Projekt gerade unterwegs, um dann eben auch die Vernetzung herzustellen, wenn ich feststelle, Kollege Meier beschäftigt sich auch gerade mit KI-Anwendungen im Bereich Vertrieb, lass mich doch mal mit dem quatschen. Weil ich habe ein ähnliches Projekt. Also da eine Transparenz herzustellen und dafür digitale Technologien zu nutzen, ist natürlich sehr, sehr sinnvoll.
Hast du Empfehlungen für Unternehmen? Jetzt kommen wir mal ein Stück mehr so Richtung Praxis auch. Wir hatten ja nach Corona oder während Corona diesen starken Trend Homeoffice, da gehen ja alles so gezwungenermaßen ins Homeoffice. Jetzt erleben wir so ein bisschen einen Gegentrend, dass auch Firmen sich wieder dazu entscheiden wollen, dass es kein Homeoffice oder weniger Homeoffice geben soll bei ihnen, weil sie gemerkt haben, wahrscheinlich aus diesen Gründen, die du auch genannt hast, dass die Kollegen im Homeoffice vielleicht ein bisschen abgehangen sind, ne, dort nicht richtig mitkommen. Wie denkst du, wo entwickelt sich das hin? Es ist ja immer so Trend, Gegentrend, irgendwo wird sich dann wahrscheinlich einpegeln, aber hast du dort eine Aussage, wo du sagen könntest, ja, dort wird sich wahrscheinlich hinentwickeln und was kann ich denn jetzt als Unternehmen konkret tun, wenn ich vielleicht als mittelständisches Unternehmen meine Mitarbeitenden dort bestmöglich abfangen möchte? Was konkret kann ich tun?
Also ich denke, die große Mehrheit der Unternehmen wird auf eine hybride Lösung abzielen, also eine Arbeitswelt des hybriden Arbeitens, ein Teil vor Ort und ein Teil natürlich digital. Wir werden aber auch die Unternehmungen sehen, aber das ist wie bei dieser Gaußschen Verteilungskurve, 10%, 100% digital und 100% nur vor Ort im Office, weil sie drauf schwören und weil es ihre Kultur ist und der Rest verteilt sich halt dazwischen und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz sinnvolle Geschichte, ist so zur Hand zu haben. Man sollte sich eben vor pauschalen Lösungen hüten im Sinne von so und ihr kommt jetzt alle an 3 Tagen in der Woche wieder zurück, weil wir das so bestimmt haben. Es muss halt Sinn machen und was für den einen sinnvoll ist, ist für den anderen nicht sinnvoll. Und wenn ich nun mal Teams habe, die eh nur international arbeiten und ich dann Leute habe, die sagen, ja, aber ich kenne keinen im Büro, den soll ich da treffen und für mich macht das überhaupt keinen Sinn, dann ist der natürlich komplett frustriert. Und ich glaube, da müssen jetzt die Unternehmen aufpassen, Leute nicht mit sinnlosen Anordnungen zu frustrieren, sondern sich natürlich auch erklären, dass sie sagen, für uns ist es aus diesen Gründen wichtig, selbst wenn du vielleicht auch in komplett anderen Teams arbeitest, möchten wir, dass du auch andere Menschen aus unserem Unternehmen kennenlernst, dass du hier diesen Impuls mitnimmst, weil bei uns was Spannendes stattfindet. Es muss Sinn ergeben, dass Menschen, wenn sie ins Büro kommen, dass sie dann eben auch etwas, dass sie einen Mehrwert haben. Und da eben auch nicht komplett schwarz-weiß zu sehen, zu sagen, wir brauchen eine Regelung für 100% aller unserer Mitarbeitenden, sondern ein Stück weit auch das in die Teams, in die Entscheidung zu geben, und die entscheiden zu lassen. Also für uns macht diese Form Sinn, für die anderen wiederum macht diese Form Sinn und dort auch einfach eine größere Vielfalt leben zu lassen.
Ich will nochmal einen Schritt nochmal zurückgehen und zwar bei den Faktoren. Wir haben vorhin über Zusammenarbeit, über Sozial geredet, Connectivity hast du gesagt, so als Trend, ne? Also diesen als Gegentrend auch zur Individualisierung. Ich frage mich noch, also wenn ich jetzt so an zukünftige Arbeitsumgebung denke, da denke ich immer so an die bunten oder lustige Sitzmöbel, bunte Würfel, alles, was mir meine Kreativität irgendwie näher bringen soll. Kommen solche Diskussionen bei euch auch mit rein? Also sind das auch Faktoren, die da eine Rolle spielen?
Ja, also das kommt häufig auf, dass wir auch im Sinne, wie Menschen und teilweise auch unsere Kunden auf diese New Work-Welten schauen, das immer verknüpfen mit bunten Bürorutschen und lustigen Arbeitswelten. Aber wir sagen, das ist immer nur die Spitze des Eisberges, die Ästhetik, das ist das, was halt sichtbar ist, aber wie beim Eisberg auch, 90% liegt dahinter. Und viel wichtiger ist natürlich, nicht einen bunten Kreativraum zu haben, sondern eine Kultur geschaffen zu haben, des Experimentierens, eine Kultur geschaffen haben, der Offenheit, eine Kultur der Neugier. Und das erzeugt kein bunter Raum. Und von daher kann ein bunter Raum das unterstützen, aber viel mehr Arbeit, viel mehr Invest muss ich natürlich in die Kultur hineinstecken und in die Weiterbildung von Menschen, dass sie eben auch kreativ arbeiten können, weil es ist nicht nur Haltung, sondern es ist eben auch viel Methodik. Und ja, die Neugierforschung ist ein Steckenpferd von mir. Man kann Neugier messen, man kann sie trainieren, man kann mit verschiedensten Methodiken die Neugier im Unternehmen fördern und eben auch für die Zusammenarbeit nutzbar machen.
Kannst du Beispiele nennen? Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Sehr gut, das war wahrscheinlich der erste Punkt der Neugierforschung. Einfach etwas sagen und dann Pause machen. Aber kannst du Beispiele bringen?
Bitte? Sehr, sehr gerne.
Wie man Menschen neugierig machen kann oder fördern kann, dass sie neugierig werden?
Also wir alle werden mit Neugier geboren. Das ist quasi der evolutionäre Motor. Und der Grund dafür, warum wir halt in gemütlichen Homeoffices sitzen und nicht mehr in kalten, ungemütlichen Höhlen. Mit der Entwicklung des Gehirns entstand ein ganz phänomenaler Effekt, nämlich dass der Erwerb von neuem Wissen sehr eng verknüpft ist mit dem dopaminergen System. Das heißt, der Erwerb von Wissen fühlt sich gut an. Da werden Dopamine durchgejagt. Also man könnte auch sagen, unser Verlangen nach neuem Wissen ist ein bisschen wie unser Verlangen nach Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Aber
Sex, Drugs and Knowledge
unsere Neugier
Management.
Wird auch nur
Sorry.
Ja, genau. Sex, Drugs and Knowledge Management. Aber unsere Neugier wird auch nur dann angeregt, wenn es eine Relevanz für uns hat. Also wir können uns gut vorstellen, der Besuch eines Museums für abstrakte Kunst, die meisten fragen sich, what the fuck? Was hat das hier zu sagen? Dieses Bild, Schwarzfläche, dort ist nichts. Und machen einen Bogen um dieses Museum oder sind nach kürzester Zeit gelangweilt, weil das ist dann zwar neu, aber es hat keine Relevanz. Aber wenn ich jetzt vermittle, was das für ein Schwarzton ist, in welcher Phase der Depression dieser Künstler sich vielleicht befunden hat, was drumherum passierte, dann wird es plötzlich spannend und dann sehe ich vielleicht, was es mit meinem Leben zu tun hat. Und dann interessiert es mich. Und so müssen wir eben auch auf Transformationen in Unternehmen schauen. Also nur Change ist zwar neu, aber wenn die Leute sagen, was hat es mit mir zu tun, dann steigen sie aus. Von daher ist eine Kultur des Fragens im Unternehmen etwas ganz, ganz Wesentliches. Und auch das kann man eben motivieren. Auch durch bestimmte Rituale. Bei Google gab es immer schon die Tradition der Ask-the-Boss-Meetings. Also wo alle 14 Tage die gesamte Mannschaft zusammenkommt und die Chefs jede Frage stellen können, die den Leuten durch den Kopf geht. Und mit dieser klaren Las Vegas-Regel, what happens in Las Vegas, stays in Las Vegas, also nicht geht nach draußen, aber ansonsten kann jede Frage gestellt werden und jede Frage wird offen und ehrlich beantwortet. Und ja, gerade dieses Thema Fragen stellen kann man trainieren, kann man motivieren in Unternehmen, gerade auch für ja Innovationsprozesse. Üblicherweise, wenn im Unternehmen eine neue Idee gebraucht wird, macht man Brainstorming. Diese Technik ist aus den 1930ern und wir wissen seit 90 Jahren Forschung, da kommt nicht viel bei raus. Also es macht den Leuten Spaß, es fühlt sich gut an, es ist so sozial und anregend und während die anderen quatschen, kann ich meine Einkaufsliste im Kopf machen. Es hat viele Negativeffekte. Oftmals reden auch einfach alle nach der Meinung der Führungskraft. Und gerade die Introvertierten sagen da nichts, weil sie sich nicht trauen. wenn wir ein Question-Storming machen, das ist eben eine explizite Neugier-Technik. Brainstormen wir zu einem Thema, zu einer Fragestellung mindestens 30 weitere Fragen. Und in den Fragen stecken ganz oft kreative Lösungsansätze drin. Und das bringt sehr viel originellere Ideen zutage, als wenn wir von Anfang an versuchen, über ein Brainstorming neue Ideen zu entwickeln.
Okay, und das Question-Storming ist dann so, wird dann moderiert von jemand, der sich da eben genau auskennt, wie man diese Fragen dann weiter formuliert.
Die Regeln sind sehr simpel. Also es muss nichts moderiert werden. Die Beteiligten müssen sich halt an die Regeln halten, dieses Question-Storming. Und eine Regel ist, die Fragen werden nicht diskutiert, sondern erstmal einfach nur aufgeschrieben.
Okay,
das fällt Führungskräften total schwer, weil die wollen zu allem sofort immer ihren Senf geben. Und Menschen wollen gerne sofort immer diskutieren, aber darin liegt halt der Zauber des Question-Storming, dass wir die Fragen erstmal so stehen lassen, wie sie sind und uns inspirieren lassen von den Fragen anderer Menschen und darüber eben auch zu anderen neuen Fragen und Ideen dann wieder zu kommen. Und dann kann ich natürlich die Fragen noch optimieren. Also es hilft natürlich schon, wenn man einen hat, einen Menschen, der sich ein bisschen mehr mit beschäftigt hat, um ein Auge drauf zu haben, ja, dass die Regeln eingehalten werden und dass wir auch nicht nur gegenwartsbezogene, sondern auch zukunftsorientierte Fragen stellen. Also gegenwartsbezogene Fragen sind häufig geschlossene Fragen. Wie teuer ist das? Wie viel Zeit braucht es? Und dann haben wir zukunftsorientierte Fragen wie, was wäre, wenn Fragen? Was wäre, wenn wir unser Produkt verschenken? Was wäre, wenn wir dreimal so viel Geld für unser Angebot nehmen? Also Dinge im Kopf zuzulassen, wo man erstmal den Kopf schütteln würde, die aber oftmals uns viel, viel weiterbringen. Oder wundervoll naive Fragen. Wer ist überhaupt unser Kunde? Fragen, die die Kinder auch stellen würden, weil sie so herrlich naiv sind, die wir uns nicht mehr trauen zu stellen, solche Fragen.
Gibt es, nochmal zurückzukommen auf das No-Office? Ich habe es immer noch nicht ganz. Gibt es Beispiele, wo du sagst, die haben es richtig gut gemacht?
Ja, es gibt einige spannende Beispiele da draußen. Nicht alle sind sofort ästhetisch beeindruckend. Es gibt am MIT ein Labor, das ist super alt, das ist fast schon so ein bisschen dahin gerottet. Aber das ist ein Ort, wo unglaublich viele neue Ideen mal rauskommen, weil die Menschen dort eben auch die Freiheit haben, was an die Wände zu schreiben und nicht aufpassen zu müssen, die Schönheit dieses Ortes zu zerstören durch ihre Tätigkeit und Arbeit. Also auch so eine gewisse Roughness, eine gewisse Nichtgestaltung kann dabei helfen, dass Menschen viel eher ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Also ich glaube, nichts ist tödlicher als der perfekt designte Kreativraum, wo jeder Angst hat, etwas im Arrangement
kaputt
zu machen.
Mit Edding ans Whiteboard zu schreiben.
Ja, genau. Also überhaupt. Aber wo ich letztens selbst gewesen bin, was mich sehr überrascht hat, ein toller Ort des Arbeitens, Zusammenkommens, ist das AOK-Projekthaus. Also es ist erstmal überraschend. Das haben wir tatsächlich auch im Rahmen einer Trendexpedition besucht.
Welche AOK? Kurze Nachfrage.
Und das ist die AOK Baden-Württemberg. Und in der Nähe von Stuttgart, in Ludwigsburg, das ist nur so 10 S-Bahn-Minuten entfernt, ist in einem alten Industriegebäude eine herrliche Industrieetage mit ganz viel Platz, wo Menschen für agiles Arbeiten zusammenkommen, wo Wände verschiebbar sind, wo der Boden eben auch diese herrliche Unperfektion hat, wo man ganz viel auf Wände schreiben kann und es genau diese gute Mischung aus Unperfektheit, alten Industriecharme, Offenheit vor allen Dingen auch gibt, also wo man in der Mittagspause mit Menschen, die an anderen Projekten arbeiten, schnell mal ins Gespräch kommt. Und diesen Ort hat die AOK Baden-Württemberg eben für die Durchführung von Projekten geschaffen. Deswegen heißt es AOK-Projekthaus. Dort werden Menschen trainiert in agilen Arbeitsweisen. Und ja, es ist wirklich ein sehr gelungener Ort für neues Arbeiten geworden.
Kann man diese Akzente auch so übersetzen, so für, ich sag mal, bodenständige, mittelständische Unternehmen, die jetzt keine, wie auch immer, Riesensummen jetzt in so ein Raumdesign oder sowas investieren wollen. Du hast ja gerade am Anfang, das fand ich sehr ermutigend, gesagt, es muss jetzt nicht, wie sagt man, nicht so die präzise Raumgestaltung sein, im Gegenteil. Ne? Es muss eine gewisse Offenheit sein. Kannst du da so einfache Tipps, also wie kann man schon mit einfachen Mitteln, schon als, wie auch immer, bodenständiges, mittelständisches Unternehmen irgendwo in einer kleinen Stadt oder im ländlichen Raum, wie kann man da schon ein bisschen was tun, wo man sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, in der Richtung will ich was tun, ohne dass ich jetzt so die Riesensummen jetzt schon nach einwerfen möchte.
Also erster guter Rat, probiert einfach Sachen aus. Lasst euch inspirieren von anderen, um es konkret zu machen. Ich muss gerade an ein Unternehmen denken, das wir auch im Rahmen einer Trendexpedition besucht haben. Das heißt Zipgate. Das ist ein Internet-Telefonie-Anbieter. Und die bespielen auch eine Kantine, echt sehr guten Koch und richtig schön gemacht. Und die sagen, wer bei uns Mittagessen möchte, ist herzlich eingeladen. Kommt vorbei, setzt euch dazu. Und das Angebot meinen wir ernst und ehrlich. Bei uns kann man lecker essen, kommt einfach. Genau. Und das richtet sich natürlich an Menschen, die zum Netzwerk gehören, also die schon irgendeinen Bezug zum Unternehmen, zur Branche haben. Da kommen jetzt nicht 100 Scharen wildfremder Leute, die einfach nur gratis essen wollen. Das passiert nicht. Und von daher kann man diese Einladung aussprechen. Aber man muss natürlich ausprobieren und gucken, ob da jemand kommt und wer da kommt. Aber ansonsten ist natürlich das Thema Essen die perfekte Gelegenheit, Menschen zusammenzubringen. Vielleicht habe ich auch ungenutzte Fläche, die ich einem Verein, einer Initiative zur Verfügung stellen kann. Womit ich deutlich machen kann, wir sind ein Arbeitgeber, der sich hier für die Region einsetzt. Ist uns wichtig, Ehrenamt zu stärken und wir haben hier Räume, die sonst nicht genutzt werden. Auch das ist wieder etwas, was Vernetzung nach draußen bedeutet. Und so sollten wir über Räume nachdenken. Wie können wir sie öffnen? Wie können wir Impulse von außen hineinlassen? Wie können wir die Beziehungen zu Partnern, Zulieferern, Kunden, Kundinnen, wie lässt sich das stärken, indem wir intelligenter mit Raum und bestehenden Kontakten arbeiten?
Ja, auch über den Fakt Mitarbeitendengewinnung haben wir ja auch noch nicht gesprochen, aber das spielt dort natürlich auch eine Rolle. Denn je attraktiver ich meinen oder unseren Office mache, unsere Möglichkeiten, die es gibt, desto attraktiver bin ich natürlich auch für Personen, die gegebenenfalls bei uns suchen, ne, oder arbeiten könnten an der Stelle. Ne? Das spielt da ja auch sicherlich eine große Rolle.
Auf jeden Fall. Und gerade da reden mittelständische Unternehmen viel zu wenig über sich. Es gibt so tolle Unternehmen, gerade aus dem Mittelstand, die aber keine Socke kennt, wenn wir mal 50 Kilometer
traut euch,
uns entfernen.
Traut euch, ein Appell an alle, traut euch. Genau, und ihr traut uns jetzt leider den Podcast schon ein bisschen zu Ende zu führen, weil wir schon ziemlich lange miteinander reden. In dem Sinne, Andreas, wie gesagt, ich habe viel gelernt heute, viele neue Begrifflichkeiten, angefangen von No Office und hin zu Kreativitätstechniken, also alles ein bunter Strauß dabei. Vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du uns so Rede und Antwort gestanden hast.
Sehr
gerne. Und ich denke, das lässt sich auch nochmal intensivieren, unsere Gespräche in vielleicht einer zweiten Podcast-Folge. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. In diesem Sinne nochmal vielen Dank, alles Gute an dich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank für die Einladung. Macht's gut. Tschüss.
Ja, No Office. Spannend.
Ich sag nur Sex, Trucks und Knowledge Management.
Sex, Trucks und Knowledge Management. Also aus der Brille habe ich es noch gar nicht betrachtet, tatsächlich, dass auch Knowledge Management sexy sein kann. Finde ich gut, finde ich spannend. Ich glaube, das war heute mal auch genau das, was er gesagt hat. Also diese Neugier hat es bei mir geweckt, neue Sachen zu lernen. Er konnte das natürlich auch sehr gut erklären und sehr gut aus der Praxis sprechen, was bei Unternehmen gemacht wurde. Und es hat bei mir nochmal so wirklich mich auch inspiriert. Das ist auch genau das, wovon er gesprochen hat. Menschen zu inspirieren, nachzudenken, über eigene Denkmuster herauszugehen. Deswegen fand ich den Podcast heute sehr, sehr aufschlussreich, auch so für meine tägliche Arbeit, wenn es um das Veränderungsmanagement geht.
Genau, und auch so blickerweiternd. Ja? Also man sagt ja auch immer bei Arbeitsumgebungen, es geht eigentlich immer um einen Dreiklang. Ein Dreiklang von, da hat man unsere Technologien, das ist ja so unser Kernthema. Man hat so die Raumgestaltung und dann hat man noch dieses große Thema Menschen, Zusammenarbeit, Führung, Kultur. Und auch das hat er ja auch gut gezeigt, dass das genauso aus so einer Zukunftsbetrachtung genauso ist. Ne? Wir hatten Raumaspekte dabei, wir hatten technologische Aspekte dabei. Wir haben natürlich ein ganz großes Stück natürlich auch genauso Kultur und Führung. Ja.
Genau, richtig, richtig, richtig. Sollte euer Unternehmen gerade dabei sein, Veränderungen durchmachen zu müssen, sei es technologisch, sei es kulturell, ihr seid gerade dabei, Räume umzugestalten, meldet euch gerne mal bei uns, zeigt uns, wie es aussieht. Wir können auch gerne darüber reden, dass wir mal euer Unternehmen dort beleuchten, in den Fokus rücken und dort mal Fragen stellen dazu. Also sehr, sehr spannend, was hier jetzt nicht nur bei den großen Unternehmen läuft, sondern auch im deutschen oder internationalen Mittelstand an Innovationen angestoßen wird. Ich glaube, da piekst man auch noch viel zu wenig rein und liest man auch viel zu wenig drüber. Also wie gesagt, gerne bei uns melden. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Ihr findet uns auf LinkedIn. Ihr findet uns manchmal auch in der Sauna und auf der Straße. Also gerne dort auch ansprechen. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören, fürs dabei gewesen sein und sage bis zum nächsten Mal bei Time for Work. Macht's gut. Ciao.